Was ist es? 1939 ist das Phantom zum ersten Mal aufgetaucht. Und zwar in einem Strip, der zwischen dem 20. Mai und dem 9. September erschienen ist. Und zwar hieß die Geschichte Mickey Mouse Outwists the Phantom Plot. Enti, bei mir hat gerade geklingelt. Wir müssen eine kurze Pause machen.
Unterbrechung. Cut! Saludos amigos und hola chicas. Wir sind's wieder, eure 3-1 Comic Caballeros und wir haben uns endlich mal wieder zusammengefunden nach einer gefühlten Ewigkeit und wahrscheinlich auch nach einer tatsächlichen Ewigkeit, um wieder mal eine neue kleine Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr, dass mein guter alter Freund und Kollege Sölakiewicz auch wieder mit von der Partie ist. Sag mal was, hallo!
Hallo, wo bin ich jetzt zum Sir? befördert worden. Hi, Enti. Schön. Schön, dass wir es mal wieder einrichten konnten.
Du bist bei mir immer Sir Luckywitz.
Oh,
Eigentlich schon
okay.
immer. Ja.
Merke ich mir.
Sage
Ja,
ich dir noch nie.
hat ein bisschen lange gedauert seit der letzten Folge. Ich traue mich gar nicht nachzugucken, wann die letzte Episode rauskam, aber gut. Wir sind wieder da. Wir haben uns mal wieder in ein Thema eingefuchst. Und versuchen euch da ein bisschen schlauer zu machen über die Welt von Entenhausen.
Genau, wir wollen gar nicht versuchen, jetzt uns rauszureden und zu erklären, was alles in den letzten Monaten so war, weil das interessiert euch sowieso nicht und uns noch viel weniger. Hauptsache, es geht endlich weiter und wir versprechen, es geht produktiv weiter. Wir versuchen, am Ball zu bleiben, aber ja, ihr wisst ja, das Leben drumherum ist nicht immer so einfach wie in Entenhausen und am Ende ist alles gut. Sondern es gibt immer noch viele andere Dinge, die einen Kopfzerbrechen bereiten.
Doch.
Jemand, der Mickey Maus Kopfzerbrechen bereitet, immer wieder, ist das Schwarze Phantom. Und tatsächlich haben wir schon seit unserer ersten Folge ein Skript zum Schwarzen Phantom auf dem Laufwerk. Und wir dachten uns, das wäre jetzt doch mal die Gelegenheit, dieses Skript wieder hervorzuholen und uns mit einem der ärgsten Widersacher von Mickey Maus zu beschäftigen.
Ja, wie Enti schon sagte, wir haben wirklich schon recht lange die Idee gehabt, zum Schwarzen Phantom eine Folge zu machen. Und das kam uns jetzt auch gelegen, da wir da eh schon ziemlich viel mal zusammengetragen haben, das jetzt einfach mal zu verwenden und in den Äther zu blasen.
Genau, man könnte also sagen, wir haben weder Kosten noch Mühen gehabt für diese heutige Folge und wir stürzen uns direkt ins Abenteuer. Warum ist das Schwarze Phantom so interessant und so ein besonderer Charakter von Entenhausen? Was sagst du?
Boah, also aus meiner Sicht ist ja sogar einer der spannendsten Widersacher, die wir in Entenhausen überhaupt haben, weil er auch so ein bisschen grenzüberschreitend unterwegs ist. Also wenn ich mir zum Beispiel auf der Entenseite die Panzerknacker oder auf der Mausseite Katakalo anschaue, die sind irgendwie immer lustig, treu doof, machen halt auch mal Fehler und so und nie so die richtig krass böse Bedrohung. Aber das Schwarze Phantom, das ist schon noch mal eine Ecke schärfer unterwegs, aus meiner Sicht. Oder was sagst du, Enti?
Stimmt genau. Ich denke auch, dass das was ist, was bei den Leserinnen und Lesern gut ankommt, was auch bei den Autoren immer gut ankommt, was aber auch dazu führt, dass es relativ schwierig ist, gute Geschichten mit dem Schwarzen Phantom zu schreiben, welche die in Erinnerung bleiben. Und du kannst das Schwarze Phantom nicht so standardmäßig einsetzen, vielleicht wie Kater Carlo, der einfach mal so vorm Frühstück einen Banküberfall begeht. Oder der auch mit seiner geliebten Trudi mal in den Urlaub fährt und dort auf Mickey Maus trifft. Das sind so Geschichten, die könntest du mit dem Schwarzen Phantom wahrscheinlich nicht erzählen. Es gibt immer wieder mal Versuche, aber das Schwarze Phantom ist schon, wie du sagst, ein ernstzunehmender Gegner und vor allen Dingen dadurch so interessant, würde ich jetzt argumentieren, weil er so unberechenbar ist. Du kannst, um auch mal hier jetzt wieder den Vergleich zu Kater Carlo zu bemühen, nicht im Vornherein sagen, so, der war der Täter, so hat er es gemacht und das war seine Motivation, Bei vielen Phantomgeschichten taucht er erst ganz am Ende als der Drahtzieher oder Strippenzieher im Hintergrund auf und hat auch manchmal so seine Handlanger, die er in die Spur schickt.
Ja, sehr gut erklärt. Mir ist auch aufgefallen, so bei der, ich nenne es mal Recherche zur Folge, weil ich auch mich noch mal so quer durchgelesen habe durch verschiedenste Geschichten, in denen das Phantom auftaucht. Es gibt manchmal diese Geschichten, wo man versucht, das Phantom einfach als einen weiteren Kater Karl oder so zu verwenden. Aber bei diesen Geschichten glänzt das Phantom auf jeden Fall überhaupt nicht. Da funktioniert es gar nicht. Da ist es halt einer von vielen Ganoven in Entenhausen. Das Phantom braucht schon immer seine eigenen Geschichten oder wiederum Geschichten, wo es Katakalo als Handlanger verwendet, um wirklich gut zu sein. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal kurz in Zapotex und Merlins Zeitmaschine und gucken mal kurz, wo das Phantom eigentlich herkommt, wer es zuerst verwendet hat und so weiter. Oder, NT?
Vielleicht wissen die wenigsten, wie alt diese Figur eigentlich schon ist und wo die herkommt. Weil das ist ja keine klassische Cartoon-Figur wie Goofy oder so. Oder wie Rudi Ross oder wie Clarabella, die einfach auch durch die Cartoons mit Mickey Mouse berühmt geworden sind und sich etabliert haben. Das Schwarze Phantom ist ja ursprünglich keine Disney-Figur aus den alten Zeichentrickfilmen.
Genau. Wie auch schon ein paar andere Charaktere, die auch gerne mit dem Schwarzen Phantom Geschichten in Verbindung gebracht werden, kommen sie komplett aus der Feder von Floyd Gottfredson, also dem Disney-Mickey-Maus-Cartoon-Zeichner von damals, der ja noch sogar im Auftrag von Disney höchstpersönlich sozusagen Comic-Strips für die Zeitungen gemacht hat. Damals in den, 1939 ist das Phantom zum ersten Mal aufgetaucht. Und zwar in einem Strip, der zwischen dem 20. Mai und dem 9. September erschienen ist. Und zwar hieß die Geschichte Mickey Mouse Outwists the Phantom Plot.
Okay, jetzt drängt sich natürlich mir eine Frage auf. Erklär mal uns bitte, warum hat es so lange gedauert, die Geschichte zu veröffentlichen? Warum ist die nicht in einem Einzelband auf den Markt gekommen?
Ja, das hat damit zu tun, wie die Comics damals erschienen sind, zumindest diese Disney-Comics. Also warum das jetzt von Mai bis September gedauert hat, eine Geschichte zu veröffentlichen. Das waren nämlich Zeitungsstrips, bedeutet, jeden Tag, wenn du dir eine Zeitung gekauft hast, war da ein Streifen Comic drin, der auch immer so ein bisschen versucht hat, eine kleine abgeschlossene Handlung zu sein oder zumindest am Ende mit einem Cliffhanger zu enden. Und so gesehen hat sich dieses ganze Abenteuer, das ganze erste Abenteuer mit dem Schwarzen Phantom dann halt über mehrere dieser Streifen oder ganz viele dieser Streifen gezogen. Für jeden, der interessiert ist an diesem ersten Comic, der kann mal bei eHarper oder bei Fantagraphics nachgucken. Da gibt es jeweils die sogenannte Mickey Mouse Library bei Floyd Gottfredson. Ich glaube, die von Fantagraphics könnte inzwischen schon wieder vergriffen sein. Sorry. Aber die von eHarper gibt es definitiv noch. Immer so Dreierschuber. Jetzt auch nicht günstig. Aber da kann man die erste Geschichte mit dem Schwarzen Phantom einmal nachlesen.
Die ist, glaube ich, auch noch in ein paar anderen Bänden nachgedruckt, aber nicht so häufig, würde ich sagen. Sie ist jetzt nicht inflationär, aber ich hatte sie vorhin in einem Mickey Mouse Jubiläumsband, der von 2013 oder so, wo müsste da sein, der drei Käse hoch Mickey Mouse Band, da ist die Geschichte auch drin.
Ganz spannend an der Geschichte ist auch, dass sie mehrmals und auch in verschiedener Weise veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht, ob wir da schon drauf eingehen wollen oder das zum späteren Zeitpunkt nochmal kommt.
Klar, sag doch.
Aber einerseits natürlich, die Originalstrips waren schwarz-weiß und halt immer sehr lang gezogen, weil sie halt auf eine Zeitungsseite gehören. Und dementsprechend, wenn man heute in, ich sag mal, Taschenbuch oder in normalem Heftformat dieses Comic irgendwo nachgedruckt sehen würde, dann wäre da auf jeden Fall ein bisschen Montage dran gemacht worden, um die Comic-Panels auf das andere Seitenformat zu bekommen. Und dann gibt es einerseits so ein paar Szenen mit Fallen. Diese wurden im Nachhinein mal verändert. Da reden wir vielleicht wirklich noch mal später
Ja, jetzt, ich
drüber.
finde, genau, jetzt spoilerst du schon zu viel. Jetzt gehst du schon zu sehr ins Inhaltliche.
Und die ganze Geschichte wurde auch schon mal von Murray noch mal neu gezeichnet. Wo halt auch vom Sinn her dieselbe Geschichte, aber noch mal komplett, ich sag mal, abgezeichnet von dem Zeichner Murray. Warum auch immer das passiert ist. Dementsprechend, wenn man diese Geschichte in der Hand hat, kann man sich einmal schlau machen, welche Variante der Geschichte man denn bekommen hat.
Sollte man tun, denn die Jagd nach dem Phantom ist ja eine der allerwichtigsten Mickey-Maus-Comic-Geschichten überhaupt. Du hattest ja schon gesagt, gezeichnet von Floyd Gottfredson 1939, in Zusammenarbeit hergestellt mit seinem Freund und Kollegen Merrill D. Maris und getuscht von Ted Thwaites. Und es ist nicht nur die Geschichte, wo das schwarze Phantom, damals hieß es nur das Phantom, erstmalig aufgetreten ist, sondern auch unser lieber Freund Kommissar Hunter hat hier seinen ersten Auftritt an der Seite von Kommissar Issel, von Inspektor Issel, der tatsächlich auch schon etwas älter ist. Ich glaube nicht viel älter ist, aber die Figur Issel ist tatsächlich schon eher aufgetreten als Kommissar Hunter.
Genau, es gab ja vorher noch die Geschichte mit der Klempnerbande. Hieß die so? Ich glaube.
Ich weiß nicht, wie der deutsche Name ist, aber ja,
Ich
doch
glaube,
so
im
in der
Deutschen
Richtung
heißt sie die
mit der
Klempnerbande.
Klempnerbande.
Und in
Ja.
der Geschichte taucht Issel auch schon auf, aber halt Hunter noch nicht, sondern nur ein unbenannte Polizisten. Aber in der Geschichte, die dann darauf erschienen ist, das war dann schon das Phantom oder war noch. Waren noch ein paar Gags dazwischen, ist ja auch nicht so wichtig. Aber kurz darauf kam dann die Phantomgeschichte, in der dann auch Kommissar Hunter zum Polizeiinspektionsbüro Entenhausen dazugekommen ist und somit unsere Dreiergruppe an Finding-Ermittlern komplett war. Die ja heute auch immer noch in dieser Konstellation auftauchen. Natürlich, im Nachhinein wurde auch noch Steinbeiß mal hinzugefügt, aber trotzdem so Hunter, Issel, Mickey, das ist eine Konstellation, die bis heute funktioniert.
Und es hat von Anfang an gefruchtet. Und wenn man sich die Jagd nach dem Phantom anschaut, merkt man auch schon auf den ersten zwei Seiten, dass sich überhaupt gar keine Zeit genommen wird für die langen Erklärungen, wie jetzt Mickey zur Polizei kommt. Er ist einfach ein guter Freund vom Kommissar, wird angerufen, macht sich auf den Weg zur Polizei und zack, man ist sofort drin in der Action und drin in der Geschichte, wo von Anfang an das schwarze Phantom sein Debüt gibt und auch von Anfang an so als gefährlicher, mysteriöser, geheimnisvoller, aber auch erbarmungsloser Schurke gezeigt wird, dem es noch ein bisschen an Profil fehlt, würde ich jetzt sagen, von Anfang. Aber du merkst von Anfang an, dass er sehr geheimnisvoll und sehr verstörend ist und man fragt sich als Leser, was ist das für ein Typ? Was will der überhaupt von Mickey Mouse?
Ja, in der ersten Geschichte ist auf jeden Fall noch ein wunderschönes Mysterium, was diese Figur will. Und es tut sich erst so ganz langsam auswickeln, dass man dann halt diese Info bekommt, er klaut Kameras und zerstört sie. Und Mickey dann halt auch auf der anderen Seite versucht, ihn da irgendwie reinzulegen oder so, indem er wiederum dann irgendwie Kameras kauft oder ihn versucht, damit zu locken. Ja. Und ein anderes großes Element, was immer wieder in diesen Strips auftaucht, sind natürlich diese, ich sag mal, Maschinerien, um Mickey auszulöschen.
Er wird kreativ, der Gute.
Da gab es auch so einen schönen, wo waren denn das? So ein schöner Fachbegriff für diese Art von Maschinen.
Ruby Goldberg-Maschinen,
Genau.
die sinnlosen Maschinen, die so aussehen, als sollen sie irgendwas be bewirken. Wie am Anfang von Zurück in die Zukunft 1, du erinnerst dich sicherlich, wir haben ja den Film
Ja,
schon zusammen gesehen,
genau. Die Frühstücksmaschine.
die Frühstücksmaschine, die das Hundefutter aufmacht. Das ist ja so
Nur,
genial, eine geniale Konstruktion.
dass hier in der Geschichte immer das große Element der Sache ist, dass Mickey irgendwo selber dran schuld wäre, wenn diese Maschine auslöst. Also er ist zum Beispiel ist jetzt nicht unbedingt eine Maschine, aber trotzdem eine fiese Machenschaft. Er liegt auf einem Balken obendrauf und ist irgendwie vergiftet oder angetrunken oder so.
Er hat ein Schlafmittel bekommen.
Hat wiederum einen Galgen um den Hals. Plan vom Phantom ist natürlich, Mickey schläft ein, fällt runter, ist somit selber schuld, dass er sich aufhängt. Und andererseits dann halt auch, er hat irgendwie eine Kerze an den Fuß gebunden, an der wiederum an dem wiederum ein Seil ist, was dann wiederum den Revolver oder so auslöst. Also es sind immer Fallen, die entweder irgendwie so langsam runterticken oder halt so gebaut sind, dass Mickey selber dran schuld wäre, wenn er dran stirbt. Aber irgendwie hat natürlich Mickey immer Glück oder Verstand und kann sich rausretten aus diesen Situationen.
Wir können ja dann da später, wenn wir über den Charakter der Figur reden, da nochmal drauf eingehen, warum er sich solche komischen Sachen ausdenkt. Ich vermute mal, das ist so ein bisschen wie bei den Bond-Bösewichten, die ja auch immer am Anfang des letzten Drittels des Filmes das Bedürfnis haben, ihren Plan zu verraten. Und jeder weiß, okay, Bond findet immer irgendeine Möglichkeit zu entkommen und den Plan zu durchkreuzen. Und so ähnlich ist das mit den Fallen vom Schwarzen Phantom, die ja auch gelegentlich, aber nicht so häufig bei anderen Autoren auch wieder auftauchen. Und wenn sie auftauchen, dann meistens in nochmal pointierter, überspitzter Form mit Säurebecken und Krokodilen und im Dunkeln spielen und mit irgendwelchen Fallstricken und so. Also, ja, das ist ganz witzig anzugucken. Um wieder aufs eigentliche Phantom zurückzukommen, wie Floyd Gottschwitzen sich die Figur vorgestellt hat und was seine Inspiration dahinter war. Ich denke, es ist offensichtlich, dass man sehen kann, dass das schwarze Phantom mit seinem schwarzen Umhang und dadurch, dass es ja komplett schwarz dargestellt wird durch den Umhang, einerseits relativ einfach zu zeichnen ist, würde ich sagen, und zum anderen einfach diesen sehr hohen Wiedererkennungswert hat, ähnlich wie der Superschurke Fantomas in den Fantomas-Filmen, hat ja auch Floyd Gottschwitzen schon in Mickey Mouse im Tal des Todes eine Figur gezeichnet, die so ein schwarzes Cape hatte, wenn du dich erinnerst.
Mhm. Und nur kurz zur Einordnung für alle Zuschauer, wenn wir hier gerade über die Fantomas-Filme reden, reden wir ausnahmsweise nicht von denen mit Louis de Funès oder wie der richtig ausgesprochen gehört, sondern um welche, die noch viel älter sind, auf denen wiederum diese neuere Fantomas-Reihe, sag ich jetzt mal, basiert. Und da ging es natürlich auch um einen mysteriösen Mörder oder Kriminellen, der in Paris sein Unwesen treibt und natürlich schöne Maske auf hat und so.
Floyd Gottschwitzen hat in einem Interview zum Schwarzen Phantom gesagt: Ich hatte einen Charakter vor Augen, der genauso aussah und mit dem wir eine Mystery-Geschichte erzählen konnten. Merrill schlug einen Plot vor, in dem es um gestohlene Kameras ging und der an der Küste spielte. Warum es um die gestohlenen Kameras geht, das erschließt sich in der Geschichte auch erst am Ende. Weißt du, auf welcher Romanerzählung das mit den Kameras oder mit den Objekten, die ein Dieb stiehlt, wo das herkommt?
Ja, das wichtige Detail ist natürlich, dass er diese Kameras auch immer zerstört.
Stimmt.
Und da haben wir halt diese gewisse Parallele zu Sherlock Holmes und zwar zu der Geschichte mit den Büsten. Wie hieß die Geschichte jetzt nochmal richtig?
Das Abenteuer der sechs Napoleons. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Namen, aber es ist eine der bekanntesten Sherlock Holmes-Erzählungen, auch, glaube ich, eine der frühesten.
Aber ja, diese Parallelen der Geschichte zu Sherlock Holmes oder ich würde auch sagen, so eine gewisse Bond-Mäßigkeit hat man auch vom Bösewicht und wie auch Mickey ihm hinterherjagt, würde ich sagen, sind auf jeden Fall mit voller Absicht.
Und wie findest du das an der Geschichte, dass Mickey hauptsächlich auf sich allein gestellt ist, obwohl ja Minnie und auch Goofy und Rudy und auch Kommissar Hunter und Izzel ja vorkommen?
Na, ist eigentlich schon ganz cool und ich würde auch sagen, die anderen Figuren wären auch keine große Hilfe gegen das Phantom. Also höchstens vielleicht natürlich Izzel und Hunter, wobei wir bei denen ja auch zumindest in neueren Geschichten auch immer wieder sehen, wie diese beiden an ihre Grenzen stoßen und nicht so schlau wie Mickey Mouse sind, wenn es darum geht, das schwarze Phantom dingfest zu machen.
Stimmt, ja. Die Geschichte startet ja auch gleich damit, dass das schwarze Phantom Erpresserbriefe an die Entenhausener Polizei geschrieben hat und den Polizisten schlottern die Knie und deswegen kommt Hunter ja auf die Idee, überhaupt Mickey Mouse zu instruieren und vor dem scheint das Phantom ja doch weiche Knie zu bekommen. Also dieser persönliche Rache-Gedanke, der ist vielleicht am Anfang noch nicht so stark ausgeprägt, aber das schwarze Phantom denkt, okay, Mickey Mouse ist ein ernstzunehmender Gegner, den mache ich mal besser von Anfang an gleich kalt.
Wobei er ihn ja trotzdem, zumindest hier in der ersten Geschichte, schon versucht, immer so ein bisschen, ich würde fast sagen, lächerlich zu machen. Also er ist ein ernstzunehmenderer Gegner als die Polizei, aber so ganz ernst nimmt das Phantom in der ersten Geschichte noch keinen Gegner, würde ich sagen, sondern versucht schon den Stärkeren zu markieren an der Stelle. Und Mickey hat natürlich in der Geschichte, finde ich, auch hier und da einfach mehr noch Glück als Verstand, was wir dann in späteren italienischen Geschichten sehen werden.
Also er ist zwar sehr clever, wenn er sich aus den Fallen windet, aber er muss auch nie das Phantom finden, obwohl er es stellenweise probiert. Eigentlich ist es immer umgekehrt, das Phantom findet ihn. Und es gibt ja verschiedene Szenen, die so eine Art witzige Verfolgungsjagd sind, wo das Phantom immer wieder auftaucht. Es gibt ja dieses eine wunderbare Panel, wo Mickey ins Taxi steigen will und flüchten will. Und aus dem Taxi kommt das Phantom einfach selber raus.
Ich glaube, du tust ja gerade ein bisschen was vermischen in den Gedanken, in den Erinnerungen. Aber es ist schon so, wie du sagst, eigentlich spielt das Phantom mit allen Hauptcharakteren in dieser Geschichte und ist immer eigentlich am längeren Hebel, bis es halt am Ende Fehler macht.
Genau, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen denen. Ja, und am Ende der Geschichte wird ja offenbart, dass das schwarze Phantom so eine Art Super-Geheimagent ist und in feindlicher Mission unterwegs ist in Entenhausen. Ist das was der Geschichte noch so eine Art zusätzlichen historischen Background gibt? Du hast ja erklärt, die Geschichte spielt 1939, das ist ja jetzt ein historisch sehr bedeutsames Jahr gewesen.
Yep. Also man konnte auch innerhalb der Library so ein bisschen was nachlesen zum historischen Kontext der Geschichten. Und das Witzige ist, dass ja eigentlich, weil das so gerade die Kriegszeit war, eigentlich Floyd eine Zeit lang probiert hat, da viel komödiantische Geschichten zu erzählen. Aber man dann irgendwie trotzdem mitten in der Kriegszeit dann auf diese Fenteblatt-Geschichte gekommen ist. Und natürlich wurde da so ein bisschen auch eine gewisse Angst oder eine Unsicherheit dieser Kriegsjahre verarbeitet und natürlich auch so diese Skepsis vor irgendwelchen Agenten oder Feinden oder so.
Das würde ich nämlich auch so sehen. Bei späteren Geschichten kommt das meines Erachtens noch stärker durch. Es gibt ja auch dieses eine Mickey-Maus-Abenteuer, wo er das U-Boot der Nazis dingfest macht, also wo richtig deutsche Agenten in Entenhausen landen. Die ist sicherlich auch bei dir irgendwo in der Library drin.
Ja, da bin ich auch schon mal beim Blättern drüber gestoßen, aber zum Lesen bin ich an der Stelle noch nicht gekommen.
Na, ich finde das schon interessant. Man kriegt das vielleicht beim Lesen der Geschichte gerade als Kind nicht so mit, aber umso mehr man darüber nachdenkt und sich mit den Hintergründen beschäftigt, wird das schon offenbar, wie du es ausgeführt hast, dass diese dubiose amerikanische Angst, da kommt irgendjemand von außerhalb, der ist undurchsichtig, der lässt sich nicht greifen, der hat eine Maske auf, der versucht an unsere Geheimnisse zu kommen, an unsere Informationen zu kommen. Das hat schon da diesen historischen Draht, finde ich. Das kann man da durchaus rein interpretieren oder hat bei der Entstehung der Geschichte sicherlich auch den einen Punkt hinzugebracht. Der skandinavische Comic, Fan Thomas Andrae, der hat auch über diese Geschichte geschrieben und er interpretiert auch den Duktus der Geschichte so, dass angesichts des drohenden Zweiten Weltkrieges auch die Figuren Mickey Mouse und das Schwarze Phantom eingesetzt werden, weil das Schwarze Phantom eben den feindlichen Agenten darstellt und Mickey Mouse den Amerikaner, der sich jetzt selber die Hände schmutzig machen muss und selbst seine Grenzen überschreiten muss. Denn in der Geschichte ist es ja Mickey Mouse, der einem kleinen Mädchen die Kamera klaut. Das ist eigentlich, ich sag, gar nicht nett. Das finde ich schon sehr fies. Kann man den schon mal
Das ist einer der besten Gags an einen Balken binden,
ja.
Genau, auch diese Beobachtung, dass Mickey, um das Phantom zu fangen, selber so ein bisschen die Eigenarten des Phantoms annimmt, ist auch eine spannende Beobachtung, wenn man so dieses Comic durchblättert. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Mickey sich selber auch in eine Verkleidung wirft, um nicht mehr erkannt zu werden von den Leuten um ihn herum. Oder wie du schon jetzt gerade gesagt hast, eine Szene, wo er halt selber anfängt, Kameras zu klauen oder zu kaufen und sie zu zerstören, um halt zu verstehen, warum das Phantom das macht, was es tut. Genauso gibt es sogar eine Szene, wo er selber sich komplett in eine Phantomverkleidung wirft.
Wo er sich selber so eine kleine schwarze Maske aufsetzt, nicht wahr?
Genau, wo er dann auch so ein, wie das schwarze Phantom aussieht. Was natürlich auch spannend ist, ist das Ende der Geschichte, wie du schon sagtest, dass er Agent ist, aber dass wir überhaupt am Ende der Geschichte die Auflösung schon haben, wer das Phantom ist, das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt.
Ja, und vielleicht letzte Bemerkung zu der Geschichte. Du hattest ja eingangs erwähnt, dass sie als Comicstrip über mehrere Monate hin erschienen ist. Und wenn ich Geschichten von Gottfriedson lese, dann habe ich an manchen Stellen schon das Gefühl, okay, er wusste jetzt nicht genau, wie er die Handlung da weiterspinnen will. Manches mündet dann einfach in irgendwelchen Gags und am nächsten Tag ist er wieder in einer völlig anderen Situation, Mickey, der gute Mickey. Das ist aber bei Die Jagd nach dem Phantom nicht der Fall, finde ich, oder? Wie siehst du das? Das ist schon von Anfang an aus einem Guss, mehr oder weniger.
Schwierig zu sagen. Also der Aufbau der Handlung, dass man erstmal dieses Phantom etabliert und so, das würde ich erstmal mitgehen. Zwischendrin dreht das sich vielleicht ein bisschen sehr im Kreis und es kommen halt immer wieder neue Versuche, das Phantom zu fangen oder aus einer Falle vom Phantom zu entkommen und ihm wieder hinterherzugehen und wieder in der Falle zu sein. Also, aber verglichen mit anderen dieser Zeitungsstrips-Geschichten, die ja wirklich sehr viel dann sich so anfühlen, als hätte Gottfriedson hier wirklich jede Woche neu gesponnen, wie es weitergehen könnte, ohne einen großen Masterplan zu haben, würde ich so ein bisschen mitgehen, dass hier ein bisschen mehr Konzept reingeflossen ist als in andere Gottfriedson-Geschichten. Aber es gibt halt trotzdem, wie gesagt, immer wieder mal diese Situationen, die sich so ein bisschen wiederholen in immer wieder leicht anderer Fassung. Aber ja, man hat am Ende ein Ende gefunden für die Geschichte.
Genau, genau. Also wir haben mit Die Jagd das Phantom wirklich einen ziemlich, ziemlich guten Auftakt für die Figur. Eine sehr interessante Geschichte. Sicherlich eine der allerbesten Mickey-Maus-Geschichten trotz ihres Alters. Umso merkwürdiger ist es aus meiner Sicht, dass die Figur dann ja viele Jahre gar nicht wieder verwendet wurde. Und sowohl von der amerikanischen Seite als auch dann nach dem Krieg auf italienischer Seite vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, bevor sie dann wieder einen großen Auftritt bekommen hat.
Es hat über 15 Jahre ungefähr gedauert, wenn ich jetzt mal die Neuauflage des Originalcomics rausrechne. Also, wir hatten 39 den Zeitungsstrip, 49 gab es die Neuauflage des Comics von, war noch nicht mal von Murray, wurscht. Auf jeden Fall gab es da auch schon mal eine Neuauflage von der Geschichte. Und dann erst 1955 kam das erste wirklich eigenständige neue Comic mit dem Schwarzen Phantom raus. Das doppelte Geheimnis des Schwarzen Phantoms hieß die Geschichte. War von Guido Martina und Romano Scarpa. Also der eine Story, der andere Zeichnung gemacht. Und ist im Deutschen unter anderem in LTB 62 erschienen.
Genau, also es hat ein Weilchen gedauert, bis das Schwarze Phantom wieder aufgetaucht ist. Glücklicherweise ist es dann auch relativ schnell von dem italienischen Raum, also aus der italienischen Comicschmiede, nach Deutschland gekommen. Und Guido Martina und Romano Scarpa haben sich, wenn man die Geschichte liest, schon sehr stark an der Originalgeschichte, also am ersten Abenteuer von Gottfriedson, orientiert. Und die Geschichte basiert auch mehr oder weniger darauf, dass das Schwarze Phantom furchtbar auf Rache aus ist und am liebsten alle, die dafür gesorgt haben, dass er ins Gefängnis musste, zu beseitigen. Aber es bleibt witzigerweise bei dem kuriosen Umstand, dass er selber nicht in der Lage ist, einen Abzug zu drücken oder jemanden über die Klippe zu springen, sondern sein Plan besteht darin, dass alle Guten, also Mickey, Goofy, Kommissar Hunter und Izzle, sich alle gegenseitig an die Gurgel gehen, und da schmiedet er einen ziemlich fiesen Plan.
Ja. Yep. Ist wirklich eine sehr gute von den italienischen Geschichten. Spannend oder witzig fand ich einerseits noch zu erwähnen, dass wir wieder Mickey in Verkleidung sehen und er sich wieder in dieselbe Verkleidung wirft wie damals im Gottfredson Strip. Also er hat dann so einen Bart an, so eine Brille und einen Zylinder auf. Und zusätzlich ist noch interessant, dass wir einerseits noch eine Disney-Figur finden, die wir sonst eigentlich gar nicht in Entenhausen sehen, nämlich den verrückten Hutmacher. Ja, der hat ein Hutmachergeschäft in Entenhausen. Stimmt. Sei mal so dahingestellt. Und zusätzlich, dass noch mehr Gottfredson-Charaktere auftauchen, die in Italien natürlich sehr beliebt geworden sind, nämlich Gamma mit seinem Hund.
Zur Wahrheit gehört dazu, dass es nicht der erste italienische Auftritt vom Schwarzen Phantom war. Er ist auch im deutschen LTB schon sehr zeitig aufgetreten, nämlich in LTB Nummer 2 in der Geschichte Das fidele Gefängnis und dann auch in LTB 13 an der Seite von Carter Carlo wieder aufgetreten, unter anderem in der Geschichte Clarabellas Erbschaft, aber auch in Das purpurfarbene Dromedar. Die sagt mir gar nichts, die Geschichte.
Der Witz und ist, oder
ja, an der Geschichte.
Zähl du erst mal zu Ende auf.
Bei den Geschichten, ich finde, da merkt man halt schon, dass die Figur eher mit Carter Carlo verglichen wurde. Also, dass da die Autoren Ennio Misaglia und Giacchini vielleicht nicht so ganz wussten, wie sie den jetzt groß wiederbeleben wollen, das Schwarze Phantom, die Figur, sondern eher an der Seite auch von Carter Carlo. Die arbeiten da auch schon erstmal nicht miteinander zusammen, so als Standardschurken einsetzen. Aber hier und wieder auch wieder als Spion, als Agent und als jemand, der sich als Meister der Verkleidung zu tarnen weiß.
Ja, ich muss auch sagen, es ist ein bisschen eine seltsame Entscheidung, diese Geschichten zu bringen, bevor man die Originalgeschichte oder die Fortsetzung, die wir ja in 62 bekommen haben, abgedruckt hat, weil halt das Konzept vom Schwarzen Phantom so gesehen vorher noch gar nicht im deutschen Comicraum existiert hat. Und so gesehen die erste LTB-Geschichte, die wir bekommen mit dem Schwarzen Phantom, wir haben zwar auf LTB 2, wenn man sich das Cover mal anschaut, das alte, das Schwarze Phantom drauf, aber im LTB selber ist das Schwarze Phantom eigentlich überhaupt nicht drin.
Verrückt. Also sowas würde es heute nie wieder geben, eine Figur aufs Cover drücken, die gar nicht drin ist. Hust, hust.
Der Witz ist nämlich bei dieser Geschichte, die du gerade meintest, hier mit dem, die in LTB 2 zu finden ist, handelt es sich ja eigentlich nur um das Schwarze Phantom ohne Maske, den man sieht. Und er wird natürlich auch nicht das Schwarze Phantom an der Stelle genannt. Ich weiß nicht, ob wir auf diese Kontroverse jetzt schon eingehen wollen.
Ich würde fast noch eine Minute warten wollen dazu, aber sicherlich für uns im deutschsprachigen Raum eine der kuriosesten Hintergrundgeschichten für eine Figur. Also.
Im purpurfarbenen Dromedar wiederum ist es wirklich so, dass das Schwarze Phantom nur ganz am Schluss ganz kurz auftaucht und auch nur mit Carter Carlo zusammen halt diese ganze Geschichte macht. Und auch noch eine spannende Sache, die aufgefallen ist in der Recherche zu frühen Veröffentlichungen mit Geschichten vom Schwarzen Phantom, ist die Geschichte Die Musterkofferbande, LTB 87. Eigentlich eine Geschichte mit dem Schwarzen Phantom. Aber wenn man dann mal sein LTB aufschlägt, dann sieht man, dass der Kopf der Bande gar nicht das Schwarze Phantom ist, sondern Carter Carlo. Wenn man dann reinguckt in den Index, findet man eine kleine Bemerkung. Altered, PB replaced with PE, oder zu Deutsch verändert. Das Schwarze Phantom wurde ausgetauscht mit Carter Carlo.
Okay, gibt es dafür eine sinnvolle Erklärung,
Ich
irgendwas?
habe leider dazu nichts weiteres gefunden, außer halt diesen kleinen Vermerk im Index, dass wir hier eine Phantomgeschichte haben, in dem das Phantom mit Padlec Pete, also Kadakalo, ersetzt wurde. Fragt mich nicht warum, aber es war so.
Es wird bestimmt irgendwelche Erklärungen dafür geben. Ja.
Vielleicht war das halt auch noch immer diese Zeit, wo das schwarze Phantom noch nicht so etabliert war und deswegen meinte man, lass ihn mal lieber mit einer etablierten Figur austauschen. Ich weiß es nicht, woran das lag, aber ist eine interessante Sache, die ich noch finden konnte zu frühen Veröffentlichungen von Geschichten, die eigentlich mit dem schwarzen Phantom sind.
Sehr interessant, ja. Und während die Italiener so versucht haben, ihr eigenes Ding mit dem schwarzen Phantom, respektive mit Plattnase zu drehen und wir die LTB-Geschichten behandeln, lass mich mal noch ein Wort zum amerikanischen Kontinent sagen.
Klar, da habe ich
Denn
sogar auch noch was.
auch in den USA ist das schwarze Phantom oder der Phantom Blot oder nur The Plot wieder aufgetreten und hat sogar eine eigene Publikation bekommen, hat sogar ein eigenes Heft bekommen. Also lange Zeit, bevor so Typen wie Marvel gekommen sind und Serien zu eigenen Superschurken gemacht haben, war das schwarze Phantom schon in den, oh Gott, wann war das? Mitte der 60er müsste es gewesen sein. Der Star einer eigenen Reihe von Bill Murray.
The Phantom Blood von 1964 war das erste Heft. Eine Geschichte daraus, die man vielleicht in Deutschland sogar kennt, ist das schwarze Phantom und der nebulöse Dr. X. Eine Geschichte, in der mal ganz Entenhausen zusammenarbeitet. Also Dagobert, Donald, Mickey, alle sind dabei. Goofy hat sogar eine recht wichtige Rolle und wird einfach von Mickey Maus zum schwarzen Phantom Doppelgänger gemacht durch Hypnose. Ja, spannende Geschichte. Man muss natürlich die Art und Weise, wie Murray erzählt und zeichnet, mögen.
Oh,
Aber
ich mag die Art und Weise, wie Murray zeichnet.
interessantes Konzept. Ja, der Zeichenstil ist okay, aber
Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Es ist einfach ein bisschen aus dem Rahmen gefallen.
vom Plot her bin ich nicht der größte Fan. Ich sehe auch gerade noch in späteren Veröffentlichung der Reihe hat man dann auch gerne mal Super Goof mit Phantom Blood zusammengeworfen. Also ist schon fast eine klassische Superhelden-Geschichte am Ende.
Ja, ich habe auch den interessanten Fakt gefunden. Vielleicht kannst du was dazu sagen, dass wohl die Amis auch Geschichten erzählt haben mit dem schwarzen Phantom und Madame Mim, meine ich, und ihnen so eine Romanze, so eine Liebesgeschichte da angedichtet haben. Das ist ja auch geil, ne? Wenn ich darüber
Also,
nachdenke.
ich bin gerade, glaube ich, im Index genau über die Geschichte gestolpert, die du meinst. Sie heißt The Phantom Plot meets Madame Mim, im Deutschen Zauber der Liebe. Und da scheint es wohl wirklich so zu sein, dass Mim sich in das schwarze Phantom verliebt.
Und die ist auch auf Deutsch sogar erschienen, die Geschichte.
Yep, für alle Interessierten, Entenhausen Most Wanted. Schwere Jungs und leichte
Ah.
Beute von 2016 oder Mickey
Ja, steht
Mouse
neben mir.
Comics 34 von 2017.
Warum sagt mir die Geschichte nichts, wenn ich sie besitze? Das spricht nicht gerade für meinen Verstand, mein Erinnerungsvermögen.
Oder für die
Egal.
Geschichte.
Das haben wir ja schon an ein oder anderen Stelle gesehen. Ja, und auch auf dem südamerikanischen Kontinent haben sich vor allen Dingen die Brasilianer auch mit dem schwarzen Phantom beschäftigt und haben aus ihm auch so ein, ich würde sagen, so liebenswerte Trottel gemacht, so eine Schattenfigur mit so einem langen Cape. Und es gibt da,
Schattenfigur.
ja, passt doch einfach. Und haben mit ihm auch so dubiose Geschichten gemacht, auch, glaube ich, auch mit Super Goof zusammen. Und hat da auch Haare auf dem Cape bekommen und was ja damals schon eine Riesenaufregung war, dass er einen Mund hatte. Dass er so einen Schlitzmund, so einen aufgemalten Mund hatte. Ich weiß nicht genau, was es darstellen soll, aber es gibt Cover von den Brasilianern, da sieht das Phantom also komplett lächerlich aus, finde ich.
So. Naja, das ist eine Ecke, mit der ich mich jetzt nicht vorher befasst habe, aber du hast da eh ja so ein Faible für den brasilianischen Disney-Markt.
Ich habe da ein Faible dafür, ich würde gerne mehr davon lesen, aber es gibt so wenig davon auf Deutsch.
Ja.
Ich habe mir davon noch so ein paar lustige Sachen rausgeschrieben, würde ich dann ganz am Ende nochmal mit einstreuen, wenn eh keiner mehr zuhört.
Ja, was mir gerade noch aufgefallen ist, wir hatten noch gar nicht über den, obwohl, nee, die Namensgeschichte werden wir noch an.
Genau, werden wir gleich dazu kommen. Wir haben ja schon jetzt über einige LTB-Geschichten gesprochen und waren in der Entwicklung jetzt bis zum doppelten Geheimnis des Schwarzen Phantoms gekommen. Wie du schon angedeutet hast, auch eine der allerbesten und, wie ich finde, atmosphärischsten Mickey-Maus-Geschichten überhaupt. Die spielt ja im Winter und alles ist so kalt und das Schwarze Phantom in seinem schwarzen Umhang zeichnet sich vom weißen Schnee ab. Und dann sind Mickey, Goofy und der Kommissar in einer verlassenen Villa. Und keiner weiß so richtig, was geht da ab. Treibt da das Phantom sein Umwesen? Und dann sind da die ganz vielen Spiegel. Aber ich glaube, ich erzähle schon wieder viel zu viel. Genau, danach ging es weiter mit dem Schwarzen Phantom. Hat dann auch wieder ein kleines bisschen gedauert. Aber er hat noch einige Auftritte in den 100er LTBs. Bis man dann so ab Band 145, da gibt es eine Geschichte, die heißt die Pilzbande. Da wird klar, dass das Schwarze Phantom immer noch hinter wissenschaftlichen Erkenntnissen und Formeln hinterher ist und will da illegal Uran abbauen. Kannst du aber auch nicht mehr erzählen, die Geschichte.
Ist das was mit Atömchen drin?
Ich glaube sogar.
Alles andere wäre eine vertane Chance für diesen Charakter gewesen in einem italienischen Comic.
Also das war noch so eine der letzten großen Geschichten, bis man dann nicht mehr so ganz wusste, was man mit der Figur erzählen wollte. Und dann gab es, wie ich finde, nur wenige Geschichten, die noch so den bösen Plattnase, das böse schwarze Phantom gekennzeichnet haben. Wie die Geschichte Eine tödliche Falle aus Band 188.
Oh ja, die habe ich auch gerade frisch in der Hand gehabt. Die Geschichte beginnt auch gleich mal mit einem wunderschönen Splash-Panel. Also hier hat sich jemand ganz klar wieder angeguckt, was hat das Phantom damals gut gemacht oder was. Ich würde sogar sagen, das ist eine Vorzeige-Phantom-Geschichte. So sollte das Phantom sein. Nur das Ende könnte ein bisschen besser an der Geschichte sein. Und allein das wie nennt man es denn, das Splash-Panel, die Anfangsseite von diesem Comic, ist halt schon wieder so, so ein kleiner Wink auf die Originalgeschichte, weil du hast da so einen Mickey mit seltsamen Augen, also als ob er hypnotisiert wäre oder so, und hinter ihm an der Wand siehst du so als Schatten so ein bisschen Nosferatu-mäßig das schwarze Phantom. Und das Ganze, das wirkt so ein bisschen, als hätte man sich wieder vom ersten Comicstrip damals die Seiten angeguckt, wo das Phantom hinter Mickey herläuft und das darauf basieren lassen. Kann man mir folgen?
Ja, ich erinnere mich auch so ganz grob an die Geschichte. Das ist doch die Geschichte, wo Mickey vom Phantom so eine Art Mikrochip ins Hirn gepflanzt bekommt.
Genau.
Und ihm dann alles sagen kann und ihn dann schließlich zwingt, springen über die Klippe.
Genau. Es ist so gesehen so, erstmal kommen Mickey, Hunter, Issel an den Ort, wo sie das Phantom vermuten, merken, es ist nicht da. Mickey denkt noch mal scharf drüber nach und merkt, es muss doch da sein, wegen dem und dem Grund. Fällt dadurch voll in die Falle des Phantoms. Und dann kommt halt dieser Punkt, den ich sehr mag, wenn das Phantom das tut. Und zwar, wenn es irgendeinen bescheuerten Plan hat, der vielleicht noch irgendein technisches Gadget oder so dabei hat. Und dafür dann versucht irgendwie Mickey entweder aus dem Verkehr zu ziehen, um den Plan zu machen, oder noch schlimmer oder besser, Mickey als Waffe verwendet. Was auch wiederum so einen Wink wieder zurück an die zweite Geschichte, die es jemals gab, mit dem Phantom gab. Weil auch dort hatte er versucht, Mickey fernzusteuern oder zu hypnotisieren oder so. In dieser Geschichte ist es jetzt halt mit einer Technikenwunderwaffe, und zwar mit einem Mikrochip, mit dem er dann Mickey regelrecht zu einer Marionette macht und ihn dann verwendet, um an Daten ranzukommen, die ihm wiederum bei seinem Masterplan weiterhelfen.
Genau, also da hätten wir durchaus noch eine der besseren und bekannteren Phantomgeschichten. bei uns in Deutschland. Und du hattest vorhin schon vollkommen zu Recht auf einen gewissen Sonderweg in Deutschland hingewiesen, der dazu geführt hat, dass das schwarze Phantom, wenn es ohne Maske unterwegs ist, ohne sein schwarzes Cape, eine vollkommen andere Figur ist, als wenn er sich die Maske übers Gesicht zieht und als schwarzes Phantom unterwegs ist. Warum ist das in Deutschland lange Zeit so gewesen?
Genau, also einerseits in Deutschland hat es mit der Übersetzung zu tun. Gudrun Pendorf, Erika Fuchs und so haben halt am Anfang italienische LTBs ins Deutsche übersetzt und hatten, glaube ich, selber nicht so viel italienisch Künste. Und natürlich war diese Figur recht neu oder recht neu wieder da nach ewig langer Zeit. Und dementsprechend, woher sollen sie wissen, dass die Figur ohne Maske und die Figur mit Maske dasselbe sind? Aber es wurde gar nicht so krass getrennt verwendet, wie ich es gerne hätte, dieses Plattnase-Phantom-Übersetzen. Also es gibt auch Geschichten, wo das Phantom nur in Phantomklamotten rumläuft und trotzdem Plattnase genannt wird. Und auch andersrum gibt es, glaube ich, Geschichten, wo er plattnasemäßig rumläuft, also nur ohne Maske und trotzdem als das Phantom betitelt wird. Da ist irgendwo ein ganz großes Durcheinander in Deutschem entstanden. Ja, möchtest du dazu noch was hinzufügen?
Ja, jetzt muss man natürlich zur Wahrheit dazu sagen, dass das schwarze Phantom im Italienischen nur einen Namen hat, La Macchia Nera. Und auch im Französischen, wobei, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, da kann es sein, dass er auch streckenweise in einzelnen Geschichten noch einen eigenen Namen bekommen hat, wenn er ohne Maske zu sehen war. Aber auf jeden Fall, in Deutschland hat das eben teilweise zu absurden Sachen geführt, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, wo man als Leser eindeutig weiß, okay, es ist doch die gleiche Figur und wo auch teilweise, wie in Gefährlicher Magnetismus in Donald Duck 440, das schwarze Phantom und Plattnase nur in Deutschland als getrennt zwei verschiedene Personen gekennzeichnet werden und man die ganze Übersetzung, also die ganze Geschichte kaputt gemacht hat dadurch, dass Mickey sagt, nee, also der hat sich doch nur als schwarzes Phantom ausgegeben und Plattnase sagt, das war alles nur ein Bluff, niemand kann das schwarze Phantom fassen, obwohl eigentlich im Original der Geschichte sie was komplett anderes sagen und natürlich bestätigt wird, dass es ein und die gleiche Person sind. Warum das in Deutschland halt so ist, da kann man drüber spekulieren. Sicherlich, wie du sagst, hat es was mit den Ursprüngen davon. Es ist ja nicht ganz bekannt, wer die ersten Geschichten im LTB tatsächlich übersetzt hat. Wahrscheinlich hat Dr. Erika Fuchs auch nur auf, wie sagt man, Rohfassungen der Übersetzungen zurückgegriffen und hat die dann überarbeitet und hat sehr wahrscheinlich den Namen Plattnase für die Figur des schwarzen Phantoms ohne Maske erfunden.
Und ich habe auch zu seinem Gesicht.
Passt auf jeden Fall zu seinem Gesicht. Ich habe auch gefunden, dass es wohl so eine interne Regel bei Egmont gegeben hat, dass das schwarze Phantom nicht in seiner verhüllten und seiner unverhüllten Form in einer Geschichte auftauchen darf. Also, dass so eine Geschichte nicht im Egmont-Raum gezeigt werden durfte.
Spannend. Witzig ist, dass ja selbst im Englischen es mit dem Namen dieser Figur so ein bisschen noch ein Hin und Her am Anfang gab. Also einerseits heißt wohl in der allerersten Geschichte am Anfang nur von einem Phantom geredet. Das Phantom hat sich selber als The Blood genannt oder benannt in den Briefen, die es geschrieben hat. Und dann wiederum wurde daraus diese Konstruktion The Phantom Blood. Aber eigentlich innerhalb der Geschichte gab es nicht einen Moment, wo die Figur als Phantom Blood bezeichnet wurde, sondern immer entweder als Phantom oder als The Blood. Jetzt haben wir, glaube ich, jegliche Namenskauderwelche zusammengetragen, die dieser Figur zu tun hat. Zumindest in dem Raum, in dem
Die Kolleginnen und Kollegen von der Duckipedia haben auch noch zwei, drei Besonderheiten aufgeschrieben in dem Artikel. Unter anderem wohl in LTB 46, da heißt die Figur Schwarze Nase. und zeitweise auch Platznase. Also da hat man irgendwie das zweite T verwechselt und ein Z draus gemacht oder das ist ein Verdipper. Ja, also ganz merkwürdig. Und auch zeichnerisch hat man in Deutschland manche fragwürdige Entscheidungen getroffen.
Oh ja.
Das müssen wir jetzt auch unbedingt noch erwähnen, nämlich in einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten, Kommissar Isels Lange Nacht.
Eine Geschichte, in der das Phantom gar nicht so sehr glänzt, weil es aus meiner Sicht nur ein weiterer von vielen Gaunern ist an der Stelle. Aber ja, hier hat man etwas sehr Seltsames gemacht. Und zwar ist es eine Geschichte, wo im Original am Anfang Plattnase halt ohne Maske gezeigt wird. Und ich glaube,
wie er seinen Plan schmiedet.
Im Laufe der Geschichte dann erst als Phantom unterwegs ist, wenn er nicht sogar einfach komplett als Plattnase unterwegs war. Also ich mag ja diese Trennung zwischen der Name und der Name, aber es wird halt nie so konsequent eingesetzt, wie es in meinem Headcanon funktioniert. Gut. Und auf jeden Fall wurde hier Folgendes getan. Als ob das Phantom selber am Werk gewesen wäre, haben sie einfach mit schwarzer Farbe über die Figur drüber gemalt. So dass man, wenn man genau hinguckt, es sieht zwar auf den ersten Blick aus, als wäre es halt das schwarze Phantom in seiner Phantomklamotte, aber wenn du genau hinguckst bei manchen Panels, hast du in der Silhouette noch die Nase drin, was dann irgendwie nicht mehr funktioniert und sehr seltsam ist, weil sie haben einfach sein Gesicht übermalt mit Schwarz.
Ja, und manches sieht auch so stümperhaft aus, sorry, wenn ich das sagen muss, aber das sieht wirklich aus, wie als hättest du mit schwarzen Edding da drüber retuschiert. Und wenn ihr euch die Geschichte in LTB 239 mal anschaut, man merkt das irgendwann auch. Und gerade wenn man es weiß um den Hintergrund, weil eben da Plattnase und das schwarze Phantom in einer Geschichte aufgetaucht sind und das aber eine italienische Geschichte war, die also im LTB abgedruckt worden ist. Und wie gesagt, die Geschichte ist auch verdammt witzig und sehr lesenswert, hat da wohl die deutsche LTB-Redaktion da einen sehr kuriosen Weg gefunden. Gott sei Dank hat man sich aber mittlerweile davon verabschiedet. Also neuerdings, ja, seit vielen Jahren, darf das schwarze Phantom und auch unverhüllt als Plattnase auftreten. Und man hat sich mehr oder weniger von dieser Trennung verabschiedet.
Da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, dass es auch nie so konsequent eingesetzt wurde. Also ich habe zum Beispiel hier nochmal die 46 aufgemacht, wo gerade die ominöse Platznase drin zu finden ist. Und ich denke, es war ein Tippfehler, weil die Seite vorher wird er als Plattnase bezeichnet. Der Witz an der Stelle ist aber schon wieder, dass er in Phantomklamotten Plattnase genannt wird, wo wir halt wieder dabei sind, dass diese Trennung zwischen Phantom und Plattnase nie so funktioniert hat, wie es in meinem Kopf zumindest gut funktionieren hätte können. Also es wurde immer wieder mal das Phantom in Phantomklamotte Plattnase genannt und andersrum und alles seltsam mit dem Namen oder mit den Namen. Egal.
Man wird das nie vollständig aufklären können.
Ja, aber das ist ein Mysterium, was nur Plattnase selber lösen könnte.
Es bleibt ein Mysterium und ich weiß nicht, wenn andere unsere französischen Freunde oder spanischen Freunde zu uns gucken, die wären sicherlich genauso verwirrt wie wir, warum wir in Deutschland zwei Namen für die ein und die gleiche Figur haben. Gehen wir mal historisch wieder ein paar Jährchen weiter und kommen zu einer schwachen Phase im LTB, die auch vor dem schwarzen Phantom nicht Halt gemacht hat. Nämlich die sogenannte Kasperl-Mickey-Phase, wo auch das schwarze Phantom, einfach zur Witzfigur verkommen ist und ins Lächerliche gezogen wurde. Ich erinnere mich da an die Geschichte in Band 389, im Band des Phantoms. Endlich schafft es das schwarze Phantom mal wieder aufs Cover von LTB, vom LTB, aber wenn man sich die Geschichte anguckt, also lass es lieber bleiben, die ist okay. Halt wirklich nicht gut. Er ballert da mit einer Laserkanone herum und aus dem Setting, dass sich das schwarze Phantom auf einem stillgelegten Freizeitpark verschanzt hat und auch wieder die Welt erobern will, da wird einfach so unfassbar wenig draus gemacht. Also jedenfalls atmosphärisch Da kommt einfach Mickey, der auf der Straße Leute fragt, ey, hilf mir mal, das schwarze Phantom auszuschalten. Und die Leute so, okay, gut, wir folgen dir. Und dann gehen sie mit Heugabeln und Stöcken halt auf das Phantom, der mit einer Laserpistole auf sie schießt. Kann man machen, aber steht so ein bisschen exemplarisch, wie gesagt, für eine sehr schwache Phase, wo auch das Phantom in den Kurzhosen-Mickey-Geschichten keine gute Rolle gespielt hat. Andererseits hat das schwarze Phantom auch zwei, drei gute Auftritte Ende der 90er in der Serie Ein Fall für Mickey. Die wirst du ja sicherlich auch gelesen haben, hoffe ich.
Nee.
Diese kleinen Heftchen, oh, das solltest du unbedingt mal tun. Das ist nämlich eine Reihe, wo Mickey Maus als Detektiv in Entenhausen wirklich komplexe, komplizierte Fälle löst und auch größtenteils auf sich allein gestellt ist. Und obwohl die Serie aus Dänemark kommt, ist sie verdammt gut. Also die ist inhaltlich echt stabil auf. Naja, Moment, also das,
ja, nee, ja.
Moment, das klang
ich weiß,
jetzt böser,
als
es
war. Kein Ding.
Aber die Serie, die kann man sich echt mal geben. Und da spielt auch in zwei, drei Abenteuern das schwarze Phantom mal wieder eine Rolle. Die sind, glaube ich, hier und da auch mal nachgedruckt worden, die Geschichten in verschiedenen Publikationen. Danach ging es wieder aufwärts mit dem Phantom und auch im LTB kamen wieder ab und an mal italienische Geschichten, wo man versucht hat, aus dem Phantom wieder mehr herauszuholen und ihn vielleicht auch ein Stück weiter aus den zurück aus als bösen, rachsüchtigen Superschurken zu inszenieren. Fällt mir zum Beispiel ein die Geschichte Stromausfall in Entenhausen aus Band 334, sagt dir vielleicht auch was?
Es klingelt so ein bisschen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die gelesen habe, aber das Cover, glaube ich, auf jeden Fall mal gesehen.
Na, das Cover sieht aus, als hättest du nur das schwarze Phantom drauf. Komplett schwarz mit Augen.
Mhm.
Auf jeden Fall, wie gesagt, ab da ging es wieder aufwärts, weil nämlich ein Comic-Künstler, der heute zu den am meisten gefeiertsten Autoren und Zeichnern aus Italien gehört, den Weg beschritten hat, nämlich Andrea Castellan, genannt Casti. Der hat im Jahr 2003 seine erste Geschichte mit dem schwarzen Phantom geschrieben, nämlich Der König des Vergessens. Die wurde dann später auch auf Deutsch veröffentlicht in der Maus-Edition 12. Und Casti hat viele gute Phantomgeschichten entwickelt, wo das Phantom als Superschurke mit bestimmten physikalischen Spielereien, sage ich mal, wieder nach Entenhausen zurückgekommen ist. Ja, also gut. Da wären zum Beispiel zu nennen Spiel auf Zeit aus LTB 360 oder Aktion Dünnes Phantom aus Band 367. Dann Geschichten wie Der Herr der Wolken in der Maus-Edition 3. Das sind alles so Geschichten, wo das Phantom wirklich als brillanter Wissenschaftler auftritt und verschiedene physikalische Sachen manipuliert. Also zum Beispiel die Zeit anhalten kann oder sich eben wie in Aktion Dünnes Phantom extrem schmal machen kann und zwischen Häuserwänden hindurchflitzen kann. Und das sind wirklich sehr unterhaltsame und auch sehr lustige Geschichten mit dem schwarzen Phantom, wo man es auch überhaupt als Schurken wieder ernst nehmen kann. Und gerade in, ich glaube, das ist Spiel auf Zeit, gibt es auch dieses Phantom-Plattnase-dubiose Geschichte da wieder, wo Plattnase in seiner Gefängniszelle sitzt. Und Mickey Maus steht davor und sagt, ich weiß, dass du das schwarze Phantom bist und dass du die Diebstähle begangen bist. Und Plattnase so, ich kenne kein schwarzes Phantom. Ich sitze doch nur hier in meinem Sessel und lese Zeitung. Also das sind auch Geschichten, die sehr zu empfehlen sind. Solltest du auch unbedingt mal lesen.
Ja, Stichwort Casti hatte ich erst den Darkenblatt hier rausgeholt. Aber das ist auf der Zeitlinie noch ein paar Jahre weg. Oder
das,
kommt noch was Spannendes
kam,
vorher. 2012 kam da der erste, habe ich gerade nachgeguckt.
Ja, aber die großen Teile kamen dann erst 2017. Also ja.
Ja, also ab 2012 ging das los.
Genau, dann werfen wir doch mal einen Blick auf das Schwarze Phantom in eigenen Comic-Serien oder eigenen, ja, in Serien, wo es eben auch eine andere Rolle eingenommen hat als den Bösewicht in Entenhausen, wo man ihm auch immer mal ein anderes Outfit gegeben hat, einen anderen Namen gegeben hat, wo er aber auch immer eine wichtige Rolle spielt. Hast du Darkenblood gelesen?
Ich habe es ehrlich gesagt nur überflogen, aber es sah oder klang trotzdem sehr, sehr spannend, was ich da gesehen habe. Also Mickey reist in eine Stadt, die ein bisschen futuristischer ist als Entenhausen. Wie hieß der Laden?
Avantgarde City heißt sie am Anfang und
Avantgarde
danach ist
City.
es Robopolis.
Später noch andere Städte oder einfach eine andere Übersetzung des Stadtnamens, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall eine Stadt, in der sehr viele Roboter unterwegs sind. Und im Laufe zumindest der ersten Geschichte stellt sich dann heraus, dass halt das schwarze Phantom in dieser Stadt sein Unwesen treibt und der so eine Art Iron Man-mäßigen Anzug auch hat. Also generell diese ganze Serie könnte man so ein bisschen als so einen Antagonisten Iron Man-Comic bezeichnen, wenn man diesen Vergleich ziehen darf, weil halt das schwarze Phantom immer irgendwo eine Art Roboteranzug dabei hat, oder eine Art Roboter hat oder irgendwelche Roboter übernimmt, mit denen er dann irgendwie die Stadt angreift oder andere böse Pläne verfolgt. Was ganz cool aussieht, ist, dass wenn er nur als Phantom unterwegs ist, ohne Anzug, ohne Roboteranzug, dass er gerne mal so einen gelben Mantel trägt, was zu diesem Film Noir aussehen, was ja eh schon das Schwarze Phantom so mit sich trägt, sehr beiträgt, was sehr, sehr filmisch, sehr cool aussieht. Und ich finde, dass er sehr, sehr breit gebaut ist in dieser Comicreihe.
Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an den Zeichnungen von Lorenzo Pastrovicchio. Ja.
Ja, und er hat einen Sidekick, einen Bösen. Zumindest sah das so aus beim Überblättern, so eine Frau. Kannst du da noch zu was sagen?
Ja, könnte ich was dazu sagen, aber es würde zu viel inhaltlich zu den Geschichten spoilern.
Okay, dann
Also,
lassen wir es mal bei meinen Beobachtungen.
ich kann nur ergänzen, wer sich für Darkenblood interessiert. Du hattest es vollkommen richtig dargestellt. Es ist
Premium 17.
eine Premium-Geschichte. Es sind, glaube ich, fünf Geschichten insgesamt. Eigentlich eher nur vier und eine kleine Spin-off-Geschichte. Sehr, sehr viele Seiten fressend. 160 Seiten hat, glaube ich, allein die erste Geschichte.
Ja, also es sind
Spielt.
offiziell sind
Ja.
es drei Teile Darkenblood, wobei Teil 2 eigentlich auch irgendwie noch mal dreigeteilt ist. Hinterfrage ich jetzt nicht, aber ja.
Ja, die ist ein bisschen komisch, aber das hat, denke ich, auch den Hintergrund, dass die Geschichten
Wie es
so
entstanden ist,
viele Jahre
wahrscheinlich.
genau nacheinander entstanden sind. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, für so Science-Fiction-Abenteuer und Robotik und Mickey Mouse mal in einem komplett anderen Universum zu sehen, spielt ja
Mit
nicht
einem
in
sehr
Entenhausen, sondern.
mächtigen
Ja.
schwarzen Phantom, würde ich
Ja,
mal sagen.
genau.
Der sollte sich
Der
das mal
sollte
angucken.
zu Premium 17 greifen. Und das Schwarze Phantom hat ja in der LTB Premium-Reihe auch schon vorher einen größeren Auftritt gehabt, nämlich im allerersten Band der LTB Premium-Reihe, die 2011 gestartet ist. Genauer gesagt in der Comicserie Ultrahelden. Also in einer, ja, italienischen Comicserie, die sehr stark darauf fokussiert ist, die Superhelden in Entenhausen und aber auch die Superschurken alle mal in eine große Serie zu packen. Also da hätten wir eben auf Seiten der Helden Phantomias und Phantomime, aber es bekommen auch Flederduck kommt wieder dazu, also die Geheimidentität von Dusselduck. Dann kommt Franz Gans und Gustav Gans kommen hinzu. Gamma beteiligt sich mit bei der Liga. Und auf Seiten der Superschurken hätten wir neben dem Schwarzen Phantom selbstverständlich auch Kater Carlo, aber auch alte Bekannte wie den den Schmutzgeier oder mein Lieblingsfreund Spektakulus. Die hat man alle modernisiert und in diese Comicserie Ultrahelden wieder mit reingeschmissen. Also der große Kampf der Guten gegen die Bösen. Heute würde man vielleicht sagen Avengers.
Ja, doch. Ist eine Parallele, die man ziehen kann.
Und da hat das Ultra-Phantom, das mächtige Phantom, wie es in der Serie heißt, auch eine Superfähigkeit und kann sich verflüssigen. Also es wird dann irgendwie wie so eine Öllache zum schwarzen Matsch. So. Wie ein schwarzer Fleck. Ja. Weitere wichtige Serie, wo das Phantom auftaucht, können wir, glaube ich, auch mal kurz umreißen, ist Kampf der Zauberer. Also die Wizards of Mickey-Reihe, die ja ganz stark ins Fantasy- und Magie-Genre reingeht und das heute ja auch fortgesetzt wird mit mehr oder minder Erfolg.
Ja, das ist generell so eine Beobachtung, die man immer wieder machen kann, dass gerade in so Adaptionen oder Fantasy-Reihen innerhalb der ganzen Entenhausen-Comics immer wieder mal auch mal das Phantom mit auftaucht. Zum Beispiel auch in der Drachenritter-Saga, nenne ich es jetzt mal, ist glaube ich nur drei Teile sind es. Da ist im zweiten Teil zum Beispiel das Phantom der große Bösewicht, der auf dem Mond eine Roboterarmee zusammenbaut, mit der er dann wiederum die Erde eine Invasion auf die Erde startet.
Da muss ich dich mal ganz kurz korrigieren, dass nichts Falsches hängen bleibt. Das ist nicht Drachenritter, das ist Drachengold. Drachenritter war die.
Drachengold hieße. Oh,
Drachenritter
sorry.
War von Cavazzano.
Ja, die Drachenland-Trilogie. So heißt
so
es.
War's.
Richtig.
Drachenland. Okay, gut. Ja. Gut, dass wir es aufgeschrieben haben.
Aber ja, und genauso gibt es auch einen kleinen, wirklich lächerlichen Auftritt des Phantoms in der Tierkreisstein-Geschichte. Da ist er auch wirklich eigentlich vergessenswert, dass sie ihn überhaupt reingeschrieben haben. Aber er ist drin. Also zur Vervollständigung sagen wir es einmal kurz. Der ist auch dabei.
Genau, eine der auch größeren und besseren Geschichten, wo Plattnase zu sehen ist in der Adaption, wäre natürlich Mickey als Kurier des Zaren. In LTB 17 wunderbar zeichnerisch umgesetzt von KP.
Ja, aber da ist es dann auch wieder so, dass er als wirklich auch als Plattnase, also ohne sein Kostüm, auftaucht.
Richtig, da hat man ihm sicherlich auch einen eigenen Namen verpasst, um da nicht wieder in die Misere zu kommen.
Eine Adaption noch, wo wir schon jetzt bei diesen ganzen Adaptions- und Reihengeschichten sind, die mir noch auf jeden Fall aufgefallen ist. Diese Geschichte ist mir auch noch aufgefallen. Entschuldigung. ist Graf Pantula. Die ist im LTB Literatur aus Entenhausen Sondereditionsband 1 von 2020 war die Viererreihe.
Ja, genau, stimmt.
Und in der Geschichte wiederum nimmt er wiederum die Gestalt des Graf Dracula sozusagen ein. Sehr, sehr überschwängliche italienische Zeichnungen, die aber auch sehr, sehr stimmungsvoll sind. Und auch wenn man so ein bisschen die Dracula-Geschichte kennt oder zum Beispiel auch die alten Nosferatu-Filme, gibt es hier und da so ein paar Parallelen, die sehr, sehr, sehr schön umgesetzt wurden, was die Charaktere und den Plot und so angeht. Macht Spaß, das Phantom als Vampir. Kann man, glaube ich, mal durchlesen. Ich hatte es ehrlich gesagt jetzt nur durchgeplättert und war dementsprechend von den Bildern geplättet.
Genau. Die Zeichnungen sind von Motura, ja. Von Paolo Motura. Also, das ist wirklich eine der extravagantesten Storys.
Von Fabio Celloni.
Dann ist es Celloni. Ich verwechsel sie andauernd. Das passiert mir so häufig.
2012 erstellt.
Ja.
Wollte auch aber noch den Storycode. Spaß.
Wie wir sehen, das Schwarze Phantom alias Plattnase taucht in modernen Adaptionen immer wieder auf. Zuletzt auch in der 20.000 Meilen unter dem Meer Saga. Ich glaube, oh Gott, wie viele
Nautilus,
Teile sind es? 3, 4. In der Nautilus-Saga ist er wieder zu sehen. Er ist auch in der Ducky-See zu sehen. Er war in Mausopolis aufgetreten. Also es gibt schon immer noch moderne Adaptionen, wo er
auftritt. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, in den meisten dieser Adaptionsgeschichten oder Crossover-Geschichten oder so, in der er mal so auftaucht, funktioniert er mir für mich nicht oder ist dann echt immer nur so eine Randfigur, die hätte auch Carter Carlo sein können oder so. Also meistens. Wie gesagt, dieses Pantula, da ist er, glaube ich, perfekt in die Rolle reingeschrieben worden. Oder wenn Rollen oder wenn Geschichten sich um ihn drum drehen, wie Darkenblood, das funktioniert auch. Aber diese anderen Adaptionen oder so, wo er nur so eine kleine Randfigur ist oder irgendwo, nee, das. Nee, mag ich nicht.
Es kommt darauf an. Ich finde, das Phantom ist bei den Adaptionsgeschichten immer der super Bösewicht, der im Hintergrund steht. Also
er wenn
ist
nicht er diese der, Rolle hat, dann nicht der funktioniert Carter es auch Carlo. Meist.
Ja, dann funktioniert es besser. Und
aber manchmal ist er halt auch einfach nur so drin, weil wir brauchen noch eine Figur oder so. Und dann ist es Verschwendung.
Ja, das ist halt bei schlechteren Adaptionen häufig der Fall, ja. Wobei, mir fällt gerade ein, es gab vor einigen wenigen Jahren eine Adaption von Der Unsichtbare, wo Plattnase den Unsichtbaren spielt. Die ist auch im LTB erschienen. Aber ich müsste jetzt googeln, in welchem Band das war.
Habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm.
Gut. Ist noch nicht so lange her. Okay. Was auch noch nicht so lange her ist und wie ich finde, wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, wo wir in Deutschland zu wenig drüber reden unter den Fans. Also lasst uns darüber mal sprechen, ist die Phantomsaga. Das ist eine Bezeichnung für eine bisher dreiteilige Revival-Serie von Casti. Den hatten wir ja vorhin schon angesprochen.
Eine
und
deiner Lieblinge.
Einer meiner Lieblinge und dem sehr kreativen, jungen italienischen Star-Autor Marco Nucci, der sich mittlerweile ja zu einem der Autoren in Italien etabliert hat, der sich auch sehr schnell Namen gemacht hat, der viele Serien auch fortgesetzt hat mittlerweile. Sympathischer Typ.
Okay.
Und die beiden haben sich auf die Fahne geschrieben, wir tun mal das Phantom, das in den letzten Jahren so ein bisschen heruntergekommen ist und als Schlawiner und Carter Carlo Ersatz gegen Mickey angetreten ist, wieder in die ursprüngliche Form als gefährlichen Bösewicht und rachsüchtigen Schurken zurückführen. Das Ganze war also ein redaktionelles Projekt, was von Anfang an das Ziel hatte, das schwarze Phantom zurück zu seinen Ursprüngen zu führen, aber es gleichzeitig auch als moderne Bedrohung für die Zivilisation von Entenhausen einzubringen und als knallharten Gegenspieler von Mickey Mouse wieder zu etablieren, der eben nicht nur die Weltherrschaft an sich reißen will, sondern dessen Schurkenplan auch immer damit zu tun hat, dass er sich an Mickey rächen will und ihm alles nehmen will, was ihm lieb und teuer ist.
Ja, ich bin ehrlich, ich habe die Geschichten nicht gelesen, weil es ist halt recht neues Zeug. Aber ich hatte schon, also du hast natürlich schon ein paar Mal von dieser Reihe geschwärmt. Und andererseits haben wir natürlich auch schon so ein paar Mal so ein paar Panels davon gesehen. Und man muss schon sagen, da gibt es zum Beispiel so eine Szene im Regen, da sieht das Phantom schon richtig, richtig unheimlich aus. Das schmeckt schon sehr lecker.
Das hat ja auch in Italien sehr für Diskussionen unter den Fans geführt, dass das schwarze Phantom jetzt plötzlich einen Mund hat. Das war ja vorher in Italien nicht so häufig, wenn sogar nicht, dass es unmöglich war. Und plötzlich grinst das schwarze Phantom in dieser Szene, die du gerade meintest, Mickey Mouse mit diesem bösen, fiesen Lächeln an. Das ist was auf jeden Fall in Erinnerung bleibt.
Ja.
Teile, drei längere Geschichten, die innerhalb dieser Phantomsaga erschienen sind. Die neueste ist sogar brandaktuell in Band 575 erschienen. Die heißt Albtraum auf der Koralleninsel. Da geht es inhaltlich darum, dass das schwarze Phantom eigentlich in Haft sitzt, aber mit Mickey Mouse gewissermaßen die Rollen getauscht hat. Ohne zu viel zu verraten. Und die erste Geschichte, die in Italien am Anfang nicht so gut angekommen ist, wie ich gelesen habe oder gehört habe, weil da die Leute noch nicht so richtig wussten, wo die Reise hingehen soll und die sich vielleicht auch so ein bisschen verarscht vorgekommen sind, weil dass die Geschichte sich so wie so ein großer Prolog liest und man denkt, okay, da kommt jetzt noch was und da kommt jetzt noch mehr und dann ist die Geschichte vorbei. Aber wenn du mich fragst, ich finde, das ist die beste von den dreien. Also nach meinem persönlichen Geschmack finde ich, das weiße Phantopedilum erschien in Band 563 die beste Geschichte von dieser modernen Phantomsaga. Da wird das schwarze Phantom wirklich wieder zurückgebracht, hat sich in eine alte Villa zurückgezogen, ersinnt einen furchtbaren Plan, um sich an Mickey zu rächen und allen Menschen in Entenhausen die Erinnerung an Mickey Maus zu nehmen. Und da gibt es eine sehr berührende Szene, wo Mickey vor Minnie Maus steht und sie fragt ihn, wer sind Sie denn?
Oh,
Und sie
böse.
kann sich nicht mehr erinnern. Und Goofy kann sich nicht mehr erinnern und Mickey ist wirklich auf sich allein gestellt, wie er es vorher noch nie war. Also diese Geschichte sollte man unbedingt lesen und auch da spielt das Phantom wieder mit der Physik und seinen wissenschaftlichen Kenntnissen. Das hat man dann in der Fortsetzung auch noch mal wieder aufs Tableau gebracht in Der Glaciomator erschien in LTB Weihnachten 28, also außerhalb der Hauptreihe. Da versenkt das schwarze Phantom Entenhausen komplett im Schnee und erpresst die Stadt damit, dass sie die Goldreserven hergeben sollen oder Mickey Maus ausliefern sollen, wenn ich mich richtig entsinne. Und da arbeitet Mickey mit Carter Carlo zusammen, um das schwarze Phantom zu stoppen.
Oh, auch eine spannende Komponente, die ich auch bisher immer mochte, wenn Carter, Carlo und Mickey irgendwie zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten müssen. Da bin ich auch beim Lesen über so eine Geschichte gestolpert, wo Mickey und Carter, Carlo so Samurais sind und auch das schwarze Phantom dann der Oberbösewicht ist. Ja,
Ja, ich
kann
erinnere
man auf
mich.
jeden Fall ab und zu mal machen, Carlo und Mickey
Ja.
als zusammenarbeitende Personen.
Also wie gesagt, diese Phantomsaga ist sehr lesenswert. Wir haben auch zwei Zitate jetzt von Casti und Nucci noch rausgesucht, aber die kann man auch alle auf der Wikipedia nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Auf jeden Fall für die Fans der alten und klassischen Geschichten, also gerade das doppelte Geheimnis des schwarzen Phantoms und die Jagd nach dem Phantom. Diejenigen sollten unbedingt sich diese Bände mal rauspicken, diese LTBs und die Phantomsaga sich anschauen.
Vielleicht muss ich mal die einzelnen Geschichten mir durchlesen. Gibt ja jetzt auch diesen Abo-Service fürs Handy oder das Tablet. Vielleicht ist das mal eine
Swoosh.
Idee. Unbezahlte Werbung hier. EHPA, wir wollen jetzt Geld sehen.
Ich kriege ständig irgendwelche Gratis-Codes für Swoosh. Aber ich habe sie noch nie benutzt.
Ja, dann können wir da mal einen raushauen oder so.
Ja,
Oder
einfach mal einen
selber nutzen.
5-Euro-Gutschein fürs
Aber
Wusch. Ja.
das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, diese Geschichten mal schnell zu lesen, weil das sollte doch alles in der Swoosh-App drin sein, diese neueren Bände, ne?
Na klar, solltest du finden. Ja.
Gut, dann wechseln wir, glaube ich, mal das Format, in dem wir das Phantom uns anschauen. Also weg vom gedruckten Blatt und hin zur Filmrolle oder zur Flimmerkiste, oder? Gibt es noch was, was wir übersehen haben?
Ich glaube, wir haben eine ganze große Menge erzählt über das Phantom in den Comics, in den verschiedenen Comicschmieden, USA, Italien und Brasilien, Frankreich vielleicht ein bisschen. Tatsächlich hat es auch für das Phantom lange gedauert, bis er das erste Mal auf der Leinwand zu sehen war, respektive im Fernsehen zu sehen war. Aber da spricht man nicht so gerne darüber.
Ja, also erster Auftritt des Phantoms war erst in der DuckTales-Serie von 1987, genauer gesagt in der Folge von 1988, Operation Heldenonkel.
Ich wollte mir die Folge eigentlich heute noch mal ansehen, aber dann dachte ich, nee,
Wir
nee,
sind hier nicht im
Freunde.
Duck, wir sind nicht im DuckTapes-Podcast, dementsprechend halten wir das ein bisschen kürzer. Was ich
Genau,
hier
wir
noch
sind nicht im
rauslesen kann.
DuckTales. Werbung in eigener Sache. Wer sich für Didaktik interessiert, der schaut auch in den zweiten Podcast von mir und meinen Freunden Thomas und Thomas mal mit rein. In DuckTales haben wir uns vorgenommen, jede DuckTales-Folge mal ausführlich zu besprechen, zu analysieren, zu interpretieren und vor allen Dingen auch mit den Comics zu vergleichen, um die ein oder andere Anspielung herauszuarbeiten. Ist ein nettes Projekt. Wir stehen da noch sehr weit am Anfang, aber wir werden sicherlich eines Tages auch über Operation Heldenonkel reden und dann feststellen, was zum Henker hat man da mit dem schwarzen Phantom gemacht?
Einerseits wurde er in der deutschen Synchro zu Phantom Klecks, wo man wieder merkt, da war wieder jemand am Werk, der keine Ahnung von Comics hatte. Und andererseits, möchtest du noch etwas Fieses über diese Folge sagen oder lassen wir es lieber gleich? Er hatte auf jeden Fall eine Änderung, die roten Augen statt weiße oder schwarze Augen, wie wir sie im Comic haben. Und eine Sache, die sich so ein bisschen durch seine Auftritte, die nicht in den Comics sind, durchzieht, dass er immer irgendwas mit Magie zu tun hat, was ja eigentlich gar nichts so in den Comics ist bei ihm.
Ja, das war aber eher in der neuen DuckTales-Serie. Das war weniger in der originalen Staffel oder hier in dieser Folge, wo er als Phantom Klecks aufgetreten ist. Hier ist er nämlich Militärtechnik her, die auf Donald Ducks Flugzeugträger sich befindet. Genauer gesagt geht es um einen superschnellen Superjet der Kriegsmarine, der unsichtbar werden kann. Und den will das schwarze Phantom und sein Scherge, die wollen sich den unter den Nagel reißen. Und Onkel Dagobert, Donald und die Neffen versuchen das selbstverständlich zu verhindern und die Pläne des Phantoms zu durchkreuzen. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht vom Ansatz her, aber ich wundere mich trotzdem, warum es so lange gedauert hat, das schwarze Phantom aufs Tableau zu bringen, warum man ihn nicht häufiger in den DuckTales gebracht hat, weil ich denke, es wäre schon eine nette Ergänzung gewesen, neben den Panzerknackern und Monisack und Gundel, so als die Standardbösewichter, hätte man mit dem Phantom wirklich filmreife, große Szenarien bauen können, wo er versucht, die gesamte Weltherrschaft an sich zu reißen. Hat man nicht getan. Man hat ihn in dieser Folge so, ja, auch wieder ein bisschen lächerlich gemacht. Also, ja, reden wir nicht so lange darüber. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass er nicht häufiger aufgetaucht ist, dass er keine bessere Rolle bekommen hat. Aber in DuckTales 17, da ist es noch schlimmer geworden. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja, schlimmer. Sagen wir mal anders. Man hat nur die Figur genommen, aber den kompletten Background oder den Nutzen der Figur hat man halt komplett umgeschrieben. Hier ist, wie ich jetzt schon angedeutet hatte, hier ist es jetzt wirklich so, dass Phantom Blood auch irgendeine Art Magier ist und auch seine Differenzen mit Magicka, also mit Gundel hat und sich dagegen kämpft. Und es ist auch wirklich so, dass es nicht irgendwie ein Typ in einem schwarzen Gewand gefühlt ist, sondern wirklich einfach so ein schwarzes Wesen mit grünen Augen, ganz seltsam. Hat nicht viel mit der Figur zu tun, die wir aus den Comics kennen. Innerhalb der Serie funktioniert die Figur aber trotzdem irgendwie. Ganz witzig ist, dass das Phantom Blood in dieser Serie auch immer noch so ein kleines, so eine Sidekick-Dame dabei hat, die ein bisschen dusselig ist. Aber ja, hat nicht, wie gesagt, ist nicht die Comicfigur, heißt nur genauso.
Ja, wenn ich das so höre und auch gelesen habe, dass da irgendwie versucht wird, so eine Rivalität, die seit Kindestagen mit Gundel Gaukelei besteht und das schwarze Phantom hasst Magie und will nichts von Magie hören und schwört aber selber auf Supertechnik und hat so einen komischen Handschuh. Ich habe keine Ahnung, was der macht, ob das jetzt irgendein besonderes Artefakt ist oder Erfindung von ihm. Also ganz seltsam.
Und aber da sind wir wieder halt generell bei dem Punkt, dass man DuckTales 2017 schwer mit den Comics vergleichen kann und sollte, weil man dann einfach. Es ist einfach ein ganz eigenes Universum, was für sich funktioniert, aber nicht mit den Comics zu tun hat.
Vor allen Dingen kommt es für mich auch so rüber, als hätte das mehr mit Darkwing Duck zu tun. wo ja das Schwarze Phantom auch den ein oder anderen Auftritt hatte und, oh Gott, ich müsste lügen, auch Mitglied einer Verbrecherorganisation war oder Kopf einer Verbrecherorganisation war.
Ja, zumindest in der DuckTales 17er haben sie eigentlich fast alle Verbrecher in dieser Faul mit eingegliedert, aber ja.
Springen wir weiter zu den anderen TV-Auftritten, die das Phantom hatte. Das sind vor allen Dingen zwei, ich weiß nicht, ob es noch großartig mehr gab. Einmal ist er in der Episode Ein übler Schmierfink in der Reihe Neue Mickey Maus Geschichten 1999 aufgetreten.
Es war so eine Art neue Cartoons, oder?
Ja, ne, ich glaube ja. Ja.
Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist das wahrscheinlich sogar die, wie soll man sagen, die am ehesten an das rankommende Verfilmung vom Schwarzen Phantom, was wir aus den Comics kennen.
Ja, denke ich auch. Das, was ich gesehen habe, wo das Phantom so herumschleicht durch die dunklen Gassen, das war schon nett gemacht. Und auch Kommissar Hunter war doch da zu sehen.
Ja, ja, ich glaube, das habe ich auch gesehen, genau.
Ja, das war auch ein bisschen merkwürdig, wo das Schwarze Phantom eine Superkreditkarte von Primus van Quack klaut, um sich plötzlich überall Geld zu besorgen in der Telefonzelle oder in der Tankstelle oder so. Auch ein bisschen merkwürdig, aber ich denke eher auf Klamauk und Komik ausgelegt. Ja, und dann gab es noch den zweiten Auftritt in Mickeys Clubhaus. In der bisher unveröffentlichten Folge oder dem bisher unveröffentlichten Minifilm Die gestohlenen Farben, wo das Schwarze Phantom alle Farben der Welt stiehlt, um sich in das Regenbogenphantom zu verwandeln, da ihm seine schwarze Kutte nach eigenen Angaben zu öde ist. Wenn ich das so lese, glaube ich zu wissen, warum das noch nie auf Deutsch erschienen ist.
Okay.
Und da steht auch, dass er nochmal in der Folge Wo ist Minnie zu sehen war und hier wird er in der deutschen Synchro als das Tintenphantom bezeichnet. Oh Gott, das ist ja auch ein ganz furchtbarer Name.
Und innerhalb der Folge Club der Verbrecher oder des Verbrechens, das ist wahrscheinlich dieses Special, wo generell alle möglichen Antagonisten der Disney-Welt den Club von Mickey übernommen haben. Hat man ihn wohl auch noch verwendet. Aber insgesamt, unterm Strich, kann man sagen, das Schwarze Phantom, abseits des Comics, hat es es nie so richtig geschafft, irgendwo Fuß zu fassen. Zumindest was Filme und Cartoons angeht, hat man es irgendwie nicht so richtig geschafft, den richtig umzusetzen.
Sehe ich auch so. Wo man drüber streiten kann, ist der große Auftritt des Schwarzen Phantoms in Epic Mickey oder in Mickey Epic, wie es im Deutschen heißt. Also in diesem großen Disney-Universum, was ja ursprünglich als Videospiel angefangen hat. Da gab es ja auch einen zweiten und glaube auch einen dritten Teil, bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Es gibt auf jeden Fall drei Spiele, wie weit die jetzt
aufeinander aufbauen. Ja, es gibt drei Spiele, aber es gelten nur die ersten beiden,
also ich glaube,
Mickey Maus und Oswald.
Es gibt eigentlich nur einen Teil 1 und Teil 2. Dieser Teil 3 war, glaube ich, damals auf dem 3DS und war auch so ein halber Mickeys Castle of Illusion Fortsetzungsteil.
Ja, ach so, okay, ja.
Aber der zählt, würde ich sagen, jetzt nicht so richtig dazu. Aber ja,
okay, also
diese Videospielreihe, in der Mickey Maus und Oswald, der Hase, zusammen aufgetaucht sind und mit so einem Pinsel rumgelaufen sind und Dinge angemalt und wiederum gelöst oder gelöscht haben. Ich habe jetzt nicht das richtige Wort aus dem Spiel im Kopf.
Ich glaube, es war löschen.
Gut.
Und nee, verdünnen.
Ja, genau, jetzt verdünnen. Wo du es sagst. Naja, glücklicherweise kommt ja der Teil 1 bald als Remake raus, auf allen möglichen Plattformen. Dementsprechend kann man in den Genuss dieser Spielreihe bald wieder einsteigen. Und ich werde es mir dann, glaube ich, auch mal holen und spielen.
Genau, es sind im Grunde zwei richtig gute Spiele, die eben nur leider das Problem hatten, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort auf der falschen Konsole erschienen sind und vielleicht für das Klientel, das sie bedienen wollten, auch ein Stück weit zu schwierig waren. Und die Rätsel und die Action und ja. Also die Spiele sollte man mal gesehen haben. Das sind wirklich eine sehr schöne Hommage an die alten Mickey-Cartoons. Da gibt es ja auch viele Level, wo Mickey selber durch die Cartoons durchrennt und mit seinem magischen Pinsel einerseits die Welt wieder erschafft und wieder zu Farbe bringt oder mit seinem anderen Pinsel und dem Verdünner die Welt zerstört. Und das Schwarze Phantom agiert hier als der große Antagonist im Hintergrund.
Spoilers. Oder
zumindest in Teil 1. Ja. Und es gibt eine sehr interessante Backstory zu ihm, wie er entstanden ist. Und das Spannende und Interessante an diesem Phantom ist, dass der eben so überhaupt gar keine greifbare Gestalt hat, sondern eher so als, ich sag mal, nebulöse Wolke oder Farbklecks oder Verdünnerklecks alle möglichen Formen und Gestalten annehmen kann und eben eine sehr große Bedrohung für die gesamte Welt ist. Und wie ich finde, passt das verdammt gut zu Mickey Epic. Also da haben sie sich richtig viel Mühe gegeben, den Tintenklecks darzustellen. Das ist so naheliegend.
Ja, klar, bei einem Spiel, bei dem man Dinge anmalen oder verdünnen soll mit einem Pinsel, da ist es sehr, sehr naheliegend, dass das ein Tintenfleck ist, der wiederum das Böse darstellt.
Es ist naheliegend, aber es ist gut gemacht.
Und dementsprechend auch praktisch, dass es schon so einen Charakter, der da ähnlich ist, schon gab, sodass man ihn verwenden konnte. Ne? Das ist vielleicht dem Phantom Blood seine Rache, dass er bisher nie so einen richtig guten Cartoon-Auftritt hatte. Gut. Ansonsten noch ein paar Fun Facts.
Aber wirklich nur ein paar ganz wenige lustige Fun Facts.
Einen Fun Fact, den wir zum Beispiel noch nicht hatten, der hier nicht dasteht. Das Phantom, wenn es irgendwo eine Nachricht hinterlässt, dass es etwas getan hat, hinterlässt es als Unterschrift immer einen Tintenklecks. Das hatten wir bisher, glaube ich, noch gar nicht thematisiert.
Nee, das ist eigentlich das Markenzeichen.
Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt, würde ich sagen.
Es hinterlässt immer gerne Botschaften, die auf sich aufmerksam machen und hindeuten.
Ja, mit Tintenklecks.
Häufig bekannt ist, um wen es eigentlich geht, aber man ist nie sicher, wann es wieder zuschlägt. Genau, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Darkwing Duck war das Schwarze Phantom auch dabei und ich habe gelesen, dass wohl Aaron Sparrow, der viele große amerikanische Comic-Serien, Comic-Geschichten auch im Disney-Universum aufs Tableau gebracht hat, eigentlich auch einen Darkwing Duck-Comic mit dem Phantom machen wollte, wo Darkwing Duck sich mit Mickey Mouse zusammentut, um das Schwarze Phantom zu stoppen. Und diese Geschichte hat es aber leider nie über den Entwurf hinaus gebracht und wird es wahrscheinlich auch nie tun. Aber es hört sich verdammt interessant an. Das wäre auf jeden Fall mal was, wo ich sogar Geld dafür bezahlen würde, mir das anzugucken.
Generell schade so gesehen, dass man da so einen harten Cut zu Mickey Mouse lebt aktuell. Was diese neueren Comics und so angeht.
Klar, wo wir gesehen haben, wie du vorhin über Super Goof und den Hutmacher gesprochen hast, eigentlich kann das Schwarze Phantom auch in anderen Universen auftreten. Es gibt ja auch ein paar Geschichten, wo er es mit Onkel Dagobert zu tun bekommt.
Aber gerade die italienischen Zeichner waren da zu einer Zeit auch so ein bisschen wild unterwegs, was Disney-Figuren angeht. Und haben sich einfach alle in Entenhausen leben lassen. Und ich muss sagen, ich mag das eigentlich, diese Zeit, wo man dann zum Beispiel den Entenhausener Wald hat, in dem so Leute wie Gevatter Bär oder die drei kleinen Schweinchen und der Wolf wohnen. Und dass man dann halt auch manchmal irgendwie auf Schneewittchen trifft und so. Das finde ich alles eigentlich ganz witzig. Diese Charaktere alle zu verwenden. Warum nicht? Man hat sie doch im Portfolio.
Klar, kann man machen.
Aber das ist ein anderes Thema.
Zur Verwandtschaft vom Schwarzen Phantom. Es gab mal einen Bruder, das Weiße Phantom. Ich weiß gar nicht, ob der in mehr als einer Geschichte aufgetreten ist. Das war auch eine merkwürdige Geschichte. Aber das Weiße Phantom ist eigentlich ein Guter. Okay. Und fühlt sich aber so als weißes Schaf, aber als schwarzes Schaf innerhalb der Phantomfamilie, wenn du verstehst, was ich sagen will.
Er will nicht gut sein, oder was?
Und er redet dann am Ende auf das schwarze Phantom ein, kill Mickey nicht, weil das ist mein Kumpel und die arbeiten zusammen, um das schwarze Phantom auszuschalten.
Uiuiui.
Ist auch eine weirde Geschichte, kann man mal lesen. Was ich noch viel, viel weirder finde, ist, dass Phantom Brett, die Tochter vom schwarzen Phantom, hast du davon jemals schon mal was gehört oder gesehen, auch nur ansatzweise?
Nein, ist definitiv gerade ein das erste Mal, dass ich darüber stolper, dass es eine schwarze Phantom da Tochter geben soll. Das klingt dann so ein bisschen wie bei den Panzerknackern, wo es auch allmögliche Verwandten gibt.
Ja, ja, das ist sicherlich da die auch die gleiche Schiene und auch die gleichen Künstler, die dahinter stehen. Aber es gibt wohl eine Handvoll von Geschichten, wo das schwarze Phantom eine Tochter hat, die so ähnlich aussieht wie er, nur halt mit Zöpfchen und so. Und wo es auch eine Haushälterin gibt. Ich würde jetzt mal sagen, dass das wahrscheinlich noch nie auf Deutsch veröffentlicht worden ist. Aber vielleicht ist es ja eines Tages soweit. Wir haben ja ab und an mal bei den Freunden von der Egmont Comic Collection jemanden dabei, der gerne historische Geschichten auch mal aufs endlich nach Deutschland bringt. Und da wäre sowas wie mit dem Phantom Brett, der Tochter vom schwarzen Phantom, sicherlich was, was ich mir gut vorstellen könnte, was die Leute interessanterweise gerne mal lesen würden.
Ich sehe hier gerade Bilder davon. Das ist dann einfach, das Phantom zieht seine Maske nie aus und hat auch zu Hause seine Maske an und das Phantommädel liegt im Bett unter der Maske und hat Teddybären mit Maske auf und eine Puppe mit Maske auf. Das ist schon arg komisch.
Vor allen Dingen, ich weiß, was du dir denkst. Ich weiß, was deine Frage im Kopf ist, aber ich kann sie dir und werde sie dir auch nicht beantworten. Du weißt, welche Frage ich meine.
Nee, den Witz habe ich jetzt kaputt gemacht.
Naja, überleg doch mal, wenn der schwarze Phantom, wenn das Phantom der Papa ist.
Wo ist die Phantommama oder was?
Und da gibt's ein Kind.
Oh Junge.
Wir werden darauf jetzt nicht eingehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet bei der nächsten Podcast-Folge der drei Comic-Caballeros wieder ein.
Da lösen wir das Geheimnis. Tun wir nicht.
Da lösen wir das doppelte Geheimnis des schwarzen Phantoms dreifach auf. Ist vielleicht die nie erzählte Geschichte, wo kommt das Phantom Brett, die Tochter vom schwarzen Phantom, her? Ich denke, wir haben heute wieder eine ganze Menge dazugelernt, haben eine richtig schöne Folge gemacht, haben schön viel alles mal abgekartet, was wir uns als Notizen aufgeschrieben haben. Dein Schlusswort jetzt fürs Ende zum schwarzen Phantom. Was wünschst du dir vielleicht noch für die Zukunft, wie sich die Figur weiterentwickelt?
Boah, also ich bin auf jeden Fall großer Fan davon, wenn man diese in diesem klassischen Konstrukt beim Phantom bleibt, also dass er einen teuflischen Masterplan hat, dass lange im Dunkel getappt wird, was er vorhat, so diese Sachen. Gerade halt, was du sagtest mit dieser neuen Phantom-Reihe da, die wie hieß es jetzt?
Die Phantom-Saga. Es hat offiziell keinen Namen, aber
Phantom-Saga.
Es wurde inoffiziell.
Ja, aber dieses, so dass man back to the roots geht. Ich denke, das Phantom war von der Grundkonstruktion schon in den ersten 1, 2, 3 Geschichten schon perfekt und dieses Konstrukt einfach ein bisschen noch weiter verwenden. Weil das muss ich sagen, für mich persönlich ist das schwarze Phantom noch nicht ausgelaugt und noch nicht zu Ende erzählt. Das ist für mich eine Figur, wo man immer noch, glaube ich, wenn man im klassischen Konstrukt bleibt, immer noch krasse, coole Geschichten erzählen könnte. Da bin ich bei anderen Charakteren mehr so, dass man denkt so, ja, die Geschichte habe ich jetzt doch schon mal gelesen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Schwierig. Ich denke jetzt gerade auch im Rückblick mit dem, womit wir uns jetzt die letzte Zeit beschäftigt haben, haben wir das Phantom schon in unglaublich vielen Facetten gesehen, wenn ich da an das Fantasy-Kosmos denke, wenn ich an Darkenblood denke, wenn ich an den Superhelden-Genre denke. Aber ja, wir wissen nie, was sich die schlauen Leute, die die Comics machen, noch ausdenken. Es ist schwierig vorherzusagen, wo die Reise hingehen wird. Vielleicht wird das schwarze Phantom jetzt künftig zum Cyberschurken und agiert auf digitaler Ebene und plündert über das Internet die Banken oder Bitcoin-Konten in Entenhausen aus, was weiß ich.
Das wäre auf jeden Fall mal eine Geschichte wert. Ne?
Ich hoffe, jemand hat mitgeschrieben und verkauft das und nennt mich beim Namen damit. Ja, wie du schon sagst, das Phantom wird in seiner jetzigen Form nie auserzählt sein. Es wird immer so einen geheimnisvollen Touch haben. Es wird sich immer gut einbringen, wenn du einen cleveren Superschurken brauchst, der auch größere Pläne als jetzt nur einen popeligen Banküberfall plant.
Genau.
Oh, apropos Banküberfall. Einen habe ich noch. Es gibt in dem schönen Egmont-Band Die besten Geschichten von Giorgio Cavazzano gibt es eine Geschichte, die heißt Auf gute Nachbarschaft. In dieser Geschichte zieht sich das Phantom nämlich als Plattnase aufs Land zurück und mietet sich ein kleines Häuschen, um sich in Ruhe auf seinen nächsten Überfall auf einen Geldtransporter vorzubereiten. Aber es hat nicht damit gerechnet, dass zufälligerweise Tante Linda, die Tante von Mickey Mouse, in seiner unmittelbaren Nachbarschaft lebt. Und sie macht dem guten Plattnase so ein bisschen das Leben schwer und er hat eigentlich gar keine Zeit, sich auf seinen Plan, seinen fiesen Schurkenplan vorzubereiten, weil immer ist irgendwas mit Tante Linda und den Dürflingen. Und diese Geschichte ist so unfassbar lustig und unterhaltsam. Ich habe sie vorhin noch mal gelesen und mich wieder weggelacht, weggeschmissen vor Lachen. Vielleicht so als kleinen Geheimtipp, als leckeres Schmankerl, ganz am Schluss Auf gute Nachbarschaft, die besten Geschichten von Giorgio Cavazzano.
Gut. Dann würde ich jetzt meinen Tintenklecks hier hinterlassen, dich Ratte nennen und diese Aufnahme beenden.
Mein. Gut. Wir bedanken uns wie immer recht herzlich bei euch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Sind auch wie immer dankbar für Vorschläge von euch. Wenn ihr Themen, Wünsche habt, über die wir mal quatschen könnten, vielleicht ergibt sich auch mal wieder was, einen Gast einzuladen. Hatten wir uns auch schon Gedanken gemacht. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.
Genau.
Ciao, macht's gut.
Tü-tü-tü. Aber ich bin schon immer so ein bisschen an Daten jonglieren, wie, dass das alles irgendwo noch auf den PC drauf passt und das Bling, mit drei blang, Festplatten. Eieiei.
Ja, dass du so ein Datenmessi bist. Hebst aber auch alles auf. Naja, egal.
Was war in den Bürsten drin?
Steht hier nicht.
Rosshaar war in den Bürsten.
Rosshaar. Fiesta, Fiesta Mexicana.
Entschuldige, Inti. Bin wieder da.
Dann frage ich dich jetzt, dass du mal erklären sollst, warum die Geschichte so lange gedauert hat. Und dann müsstest du mal erzählen, dass das für Zeitungsstrips geschaffen wurde.
Okay,
und
einmal kurz Gottfried erklären, ja, was Zeitungsstrips sind.
Genau, ja. Hat ja bis in die 70er, glaube ich, ewig lange diese Fortsetzungsgeschichten geschrieben.